Neben den Erfolgen der Reform, insbesondere im Bereich der Versorgung mit den Gütern des täglichen Bedarfs, waren auch ihre Schattenseiten immer deutlicher geworden. Als Reformverlierer gelten etwa diejenigen, die im öffentlichen Dienst oder in der staatlichen Fabrik beschäftigt sind und keine Möglichkeiten zu Nebenverdiensten haben. Und schließlich die weit verbreitete Korruption der Kader, die bis in die höchsten Parteiränge reicht. Hinzu kam die weitgehende Entideologisierung der Gesellschaft, der Überdruss gegenüber einer Partei, die programmatisch nichts mehr zu bieten hat, und die moralische Krise, die aus dem Kontakt mit dem Westen resultierte, als deutlich wurde, dass man jahrzehntelang einer Lügenpropaganda über das aufgesessen war, was sich außerhalb der Grenzen Chinas ereignete.
Hier bündelten sich die genuin politischen Forderungen der Studenten mit einer wachsenden sozialen und wirtschaftlichen Unzufriedenheit, setzten die Studenten Zeichen, die einer ganz neue, nicht gekannte Perspektive politischer Mündigkeit eröffneten. Es bedurfte mithin nur des berühmten Funkens, der einen Steppenbrand entfachen kann. Der offene Ton der Journalisten sorgte kurzzeitig für eine vergleichsweise liberale Presse, die zusammen mit der publizistischen Unterstützung aus dem Ausland eine landesweite Verbreitung der Forderungen und Aktionen garantierte. Hier mussten die Alarmglocken bei den konservativen Parteiführern schrillen, da eine Massenbewegung, die gegen die Partei gerichtet ist, in ihrem orthodoxen Selbstverständnis nicht vorkommt. Zumal, wenn die diffamatorische Kriminalisierung Einzelner nicht mehr möglich ist. Hinzu kam, dass die Parteiführung sich gespalten zeigte. Selbst der gesäuberte Flügel wollte sich dem Verdikt der Konterrevolution nicht anschließen und verfolgte eher die Strategie, den Protest auszusitzen. Damit war auch die Einheit der Partei in Gefahr. Ein weiteres Tabu totalitärer Systeme wurde berührt. Deng sprach bereits am 25. April von den zwei Glockenklängen, deren Dissonanz es abzustellen gelte. Und schließlich weist vieles darauf hin, dass es innerhalb der Armeeführung Divergenzen über das weitere Vorgehen gab. Die offene Fraternisierung einiger Truppenteile Ende Mai, das massive militärische Aufgebot aus entlegenen Landesteilen und die Amtsenthebung des Verteidigungsministers Qin Yiwei sind dafür Indizien. Auch soll die Führung sich am Tage vor dem Militäreinsatz in dem weitläufigen Tunnelsystem unter der verbotenen Stadt versammelt haben, um sich bei einem Fehlschlag der Aktion unbemerkt aus Peking absetzen zu können.
Aus Sicht der Gerontokraten stellt sich die Lösung der Situation also durchaus verzwickt. Zunächst galt es parteiintern, die harte Linie durchzusetzen. Erst danach konnten das Kriegsrecht verhängt und Maßnahmen getroffen werden, unsichere Truppenverbände zu paralysieren. Ferner galt es, Material für die an den Militäreinsatz sich anschließende Propagandakampagne zu produzieren. Fotos, Videos, Fahndungslisten, Steckbriefe. Hinzu kam ein im Nachhinein immer deutlicher werdendes Motiv. Offensichtlich gab es eine starke Gruppe in der Führung, der Reformkurs schon seit langem nicht mehr gepasst hatte. Gemeint sind die vor kurzem aufgestiegenen Kader, die wie Li Peng in den 50er Jahren ihre Ausbildung in der Sowjetunion erhalten haben und eine Rückkehr zum stalinistischen Kommandosystem anstrebten.
Also traten nach uralter despotischer Manier die alten Männer mit hohem Prestige zusammen, senkten den Daumen über Zhao und Design, bestellten Li Peng als willfährigen Handlanger und suchten über persönliche Loyalitäten ergebene Truppenteile zusammen, die nach vorangegangener Kasernierung und entsprechender Indoktrinierung zu allen Schandtaten bereit waren. Hier zeigte sich auch, dass die Bemühungen zum Aufbau eines formalisierten Rechtssystems reine Tünche waren, erweist sich doch dessen Glaubwürdigkeit gerade in Krisensituationen. Auch das ein nur zu vertrautes Attribut despotischer Gesellschaften.
Bleibt die Frage, warum ein derart brutales Vorgehen gewählt wurde, wodurch die Bewegung Anfang Juni bereits abgeflaut war und ein Einsatz von Wasserwerfern oder Tränengas sicherlich für die Räumung des Platzes ausgereicht hätte. Ein Vorgehen, das im Ausland auf wenig Widerspruch gestoßen wäre. Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit der Mittel aber ist ein Element westlicher Demokratie. Vor allem sollte wegen des Massencharakters der Bewegung eine nachdrückliche Abschreckung praktiziert werden.
Bilder über anschließende Festnahmen und öffentliche Exekutionen unterstrichen diese Absicht. Möglicherweise war man sich auch nicht sicher, ob bei einer normalen Polizeiaktion die Kräfte gegen eine erneut mobilisierte Pekinger Bevölkerung gereicht hätten, es dann tatsächlich zu einem Aufruhr gekommen wäre. Hinzu kam die Unsicherheit, ob alle Truppenteile mitziehen würden. Das brutale Vorgehen erzwang so eine Solidarität auf Seiten des Militärs, da aus Sicht der Bevölkerung nicht mehr zwischen guten und schlechten Soldaten unterschieden werden konnte. Auch das Motiv der persönlichen Rache bei Deng ist nicht auszuschließen, hatten die Studenten doch seinen letzten großen politischen Triumph zunichte gemacht, als Gorbatschow vor den Augen der Welt am Hintereingang empfangen werden musste und das Ereignis der Wiederannäherung der beiden Großreiche zur Zweitrangigkeit verurteilt wurde.
Da es für die Konservativen nur noch um die Erhaltung ihrer Macht ging, das damals bereits präsente polnische, ungarische oder sowjetische Beispiel hier nur abschreckend wirken konnte, war ihnen jedes Mittel recht. Nur wenn die Partei die Macht hat, nur dann ist sie in ihrem Verständnis auch China, nur dann ist in ihrem Verständnis auch China mächtig, kann ein Auseinanderbrechen des Reiches verhindert werden. Die sich anschließende Eskalation in Osteuropa lieferte der chinesischen Führung nur die nachträgliche Bestätigung ihres Tuns. Insbesondere auf Erich und Ceausescu hatte man gebaut, während Gorbatschow schon lange misstrauisch beargwöhnt wurde. Das Flugzeug, das Ceausescu aus Bukarest ausfliegen sollte, war bereits unterwegs, musste aber umkehren, als sich herausstellte, dass der despotische Bruder vom Balkan bereits verhaftet war.
Im Licht dieser Ereignisse sind die Maßnahmen seit Dezember letzten Jahres zu sehen, die sich vor allem auf drei Bereiche erstrecken. Weitere Säuberung der Partei von bürgerlich-liberalen Elementen, um einer ungarischen Entwicklung, sprich der Transformation der Partei von innen, entgegenzuwirken. Säuberung der Armee, begleitet von ideologischen Kampagnen, um einer rumänischen Entwicklung, sprich der Entmachtung der Partei durch das Militär, vorzubeugen. Die Ankündigung, alle Anzeichen von Unruhen in den Betrieben im Keim zu ersticken, um einer polnischen Entwicklung zu begegnen. Das Gerede von der Fortsetzung der Reform und Öffnung ist entweder blanker Zynismus oder Ausdruck einer völligen Verkennung der Zusammenhänge. Der Preis ist hoch. Gemeint sind hier nicht die kurzfristigen Reaktionen des Auslands, die doch nur wie Nadelstiche wirken konnten, zumal nach der ersten Empörung die Realpolitik sich wieder durchgesetzt hat. Katastrophal ist die Wirkung im Inland. Das kurzfristige Ziel wurde zwar erreicht, es herrscht Ruhe im Land. Die Macht der Konservativen hat sich stabilisiert, die Bevölkerung ist eingeschüchtert, übernimmt nach außen die offizielle Leseart vom konterrevolutionären Putsch. Die in den letzten Jahren orientierungslos gewordenen Parteikader können wieder Tritt fassen.
Doch gleichzeitig ist eine Ära zu Ende gegangen. Die so bitter notwendigen Reformen sollen und können trotz aller Lippenbekenntnisse nicht weiter verfolgt werden. Die Gründe liegen auf der Hand.
Erstens ist die Gruppe in der Parteiführung, die am konsequentesten die Reform vertreten hat, ausgeschaltet. Zweitens wurden die theoretischen Köpfe, der Beraterkreis um Cao Ziyang und die Wissenschaftler in der Akademie für Sozialwissenschaften verhaftet, eingeschüchtert oder sind ins Exil gegangen. Drittens haben die reformwilligen Betriebsleiter die Köpfe eingezogen, haben die Betonköpfe in der zentralen Wirtschaftsbürokratie und die bornierten Parteisekretäre sich durchgesetzt. Viertens wurde wieder einmal eine ganze Generation von Studenten geopfert, bei denen sich nur schwer vorstellen lässt, wie sie sich für die jetzige Linie engagieren können. Auch die enthusiastische Rückkehr der ins Ausland geschickten Nachwuchselite, auf die China ganz besonders angewiesen ist, muss reines Wunschdenken bleiben. Und schließlich ist auch nicht erkennbar, wie die städtische Bevölkerung noch dazu motiviert werden kann, das ihre zum Gelingen des Modernisierungsprogramms beizutragen. Was nur bleibt, ist die innere Emigration, die latente Opposition, der Versuch, irgendwie zu überleben. Eine Perspektive, die den persönlichen Einsatz lohnt, hat das System derzeit nicht zu bieten. Die abgestandenen Vokabeln vom Aufbau des Sozialismus und der goldenen Zukunft haben in China ein für allemal ausgespielt. Dort zeigte sich, wie in Osteuropa, dass der gesellschaftliche Prozess unteilbar ist. Wenn man die überfällige Modernisierung des Landes will, dazu eine Reform und Öffnung des Systems einleitet, dann kann dieser Vorgang nicht auf den rein wirtschaftlichen Bereich begrenzt bleiben. Er erfasst auch die Köpfe der Menschen. Es geht nicht ohne eine wirkliche Demokratisierung. Auch in China steht die Durchsetzung einer freien Gesellschaft, steht die Überwindung der asiatischen Despotie auf der Tagesordnung. Ist die chinesische Lösung keine wirkliche Lösung?
Der an dieser Stelle oft gehörte Vorwurf des Eurozentrismus ist nicht zulässig. Die weltweiten Forderungen nach Demokratie, die Revolutionen in Osteuropa zeigen, dass Demokratie kein rein westliches Projekt ist, dessen Gültigkeit für andere Kulturen zu relativieren ist. Es handelt sich vielmehr um ein zutiefst menschliches Verlangen von universeller Geltung. Dass seine Unterdrückung im Namen des Sozialismus geschieht, macht zusätzlich nur deutlich, dass dieser Begriff im Hinblick auf Länder wie China ganz und gar unangebracht ist. Nicht nur, weil alle objektiven Voraussetzungen am Beginn der Volksrepublik fehlten, sondern auch, weil die Parteikader bis in die oberste Führungsriege weder in der Theorie noch in der Praxis jemals Sozialisten gewesen sind. Für sie war der Marxismus-Leninismus nur ein probates ideologisches Gerüst, mit dem sich die Wiederherstellung der Größe Chinas bewerkstelligen ließ, nachdem diese seit Mitte des 19. Jahrhunderts nicht nur aufgrund des Drucks der imperialistischen Mächte einem schleichenden Verfall preisgegeben war. Die Ansätze zur Reform und Demokratisierung der Gesellschaft wurden seitdem immer wieder durch die Konservativen zunichte gemacht, sei es in der Endphase des Kaiserreiches, während der Kuomintang-Herrschaft oder eben in der Volksrepublik.
Insofern stellt die demokratische Bewegung, die in den April- und Mai-Tagen des Jahres 1989 einen neuen Höhepunkt hatte, den Versuch dar, die chinesische Gesellschaft radikal zu transformieren, ist sie die eigentliche revolutionäre Bewegung. Aus dieser Sicht sitzen die wahren Konterrevolutionäre in der Partei, weil sie es waren, die in den letzten 40 Jahren diesen Prozess immer wieder und immer blutig um des schieren Machterhalts willen unterdrückt haben.